Gaza ein Bruch mit der Geburt und ein Bruch mit dem Erbe und ein Bruch mit der Genealogie im weitesten Sinne des Wortes. Das heißt, die Genealogie wird eine staatliche statt eine natürliche zu sein. Oder vielmehr entsteht eine gewisse Ambivalenz zwischen natürlichen und staatlich kodifizierten Genealogie. Die Genealogie, bei der alle Brüder werden, ist eine Genealogie, die sozusagen ohne Genealogie wiederum, die Genealogie, die sich selbst verneint und dekonstruiert. Nun aber wird das übersehen nach Derrida und die moderne Demokratie denkt die Brüderlichkeit naturalistisch. Das heißt, es ist keine Demokratie, sagt er, sondern Aristodemokratie. Zwar nennt sie sich Demokratie, sie denkt aber das Volk als souverän dieser Demokratie nach wie vor als durch die Geburt bestimmt. Und zwar ist es ja egal, ob es sich dabei um ein einzelnes Volk handelt oder die ganze Menschheit. Wir können sagen, alle Menschen sind Brüder, weil sie geboren sind. In diesem Sinne sind Alien zum Beispiel nicht unsere Brüder, weil sie auch für uns nicht einsichtigerweise geboren sind. Ja, das heißt, es gibt eine gewisse Verbindung zwischen dem natürlich gegebenen Vorgang der Geburt, der Reproduktion des menschlichen Geschlechts, wir können aber über das menschliche Geschlecht sprechen, und der Idee der Demokratie. Die Demokratie hat etwas zu tun mit der Vorstellung, der Mensch ist derjenige, der als Mensch geboren ist. Und das bedeutet, dass die Demokratie sich in ein Abhängigkeitsverhältnis stellt zu der Natur im weitesten Sinne des Wortes und versteht das Souverän des demokratischen Staates als durch die Natur bestimmt. Ist es so, dann können wir sagen, diejenigen, die per Natur verbunden sind, das kann eine Familie sein, das kann eine Nation sein, Nation, Natur, sozusagen durch die Nativität, durch die Geburt bestimmt. Das kann auch die Menschheit im Ganzen sein, das menschliche Geschlecht. Die Frage ist nicht, wie weit, wie diese humanistische, traditionelle, aristodemokratische Einheit durch die Geburt auslegen oder ausdehnen. Die Frage ist, inwieweit wir doch bereit sind, die Staatlichkeit auf der Brüderlichkeit zu gründen, das heißt, die Staatlichkeit auf die Idee zu gründen, eine Naturgegebenheit des Menschen als Menschen und eine Tatsache der Geburt. Und Derrida behauptet, dass es eben der Punkt ist und das Problem bei Carl Schmitt und dann beginnt die eigentliche Dekonstruktion und nämlich dadurch, dass er zunächst einmal darauf aufmerksam macht, dass der Begriff des Feindes bei Carl Schmitt an sich völlig depolitisiert ist. Nämlich, Carl Schmitt sagt nicht, wer ein Feind ist. Er sagt nicht, unter welchen Bedingungen jemand als Feind erkannt werden kann. Er sagt nicht, was der Erstfall ist eigentlich und wann dieser Erstfall eintritt, sondern er sagt, es gibt einen Erstfall, es gibt einen Feind. Das heißt, der Feind ist eigentlich Begriff. Der Ernstfall ist eigentlich generell ein Ereignis und. Man fragt sich nach wie vor, wer ist der Feind? Also die Frage bleibt unbeantwortet. Wer ist der Feind? Die Bestimmung fehlt. Und wie der Reda sagt, wenn die Bestimmung fehlt, ist diese Bestimmung sozusagen nicht politisch, ist der Begriff nicht politisch. Das heißt, wenn ich sage, der Feind im Unterschied zu Freund, ist es keine Regel oder keine Definition, die mir überhaupt die Möglichkeit gibt, diesen Feind auszumachen. Ich weiß nicht, was dieser Feind eigentlich ist. Das heißt, ich muss ja dann die Frage stellen, weitergehen, und wenn man gesagt wird, der Feind ist der andere, dann muss ich dann fragen, wer ist eigentlich der andere? Nun, es ist schon, ja, ich habe vielleicht was übersehen, aber es ist im Grunde nicht schwer einzusehen, dass der andere und der Feind nichts anderes sein kann als mein Bruder. Das heißt generell, es ist nur mein Bruder sein kann, den ich töten will oder nicht töten will, und dann mein Freund bzw. mein Feind sein könnte. Und zwar die Geschichte mit Kain und Abel, und alle werden dabei zitiert, und alle anderen Geschichten aus der klassischen Mythologie, die uns unweigerlich zeigen, dass das Geschehen des Tötens, des Mordes und des Krieges immer damit begonnen hat, dass ein Bruder einen anderen Bruder erschlägt. Und das sind immer eben Brüder, die das tun. Und dann wird gezeigt, dass eben der ursprüngliche Feindschaft ist die Feindschaft als Fratricid, als Brudermord im Bürgerkrieg. Das heißt, was eigentlich Carl Schmitt will, und darauf will er, er will eine unmögliche Unterscheidung treffen zwischen Bürgerkrieg und Krieg. Bürgerkrieg ist der Krieg, bei dem ich meine Brüder töte. Das ist nicht gut. Krieg ist, wenn ich die Fremde töte. Das ist gut. Das ist gut, aber ist das möglich? Und Derrida zeigt, dass auch für Carl Schmitt das unmöglich geworden ist. Weil wir in einer Welt leben, und das gibt ja auch Carl Schmitt zu, in der jeder Krieg zu einem Bürgerkrieg geworden ist. Das formuliert er in seiner Theorie des Partisans, nämlich in einer späteren Schrift, wo er zeigt, unter dem Eindruck des Kalten Krieges ja eigentlich, dass der Krieg heutzutage jede Gesellschaft spaltet. Und vor allem der Klassenkrieg, aber auch der Rassenkrieg, gehen quer durch alle Grenzen und spalten die ganze Menschheit, so dass ja praktisch man nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem Kriegsgeschehen jenseits der Grenzen und innerhalb der Grenzen, und wir zwischen dem äußeren Krieg und inneren Krieg nicht mehr unterscheiden können. Ist er, Derrida zu diesem Schluss gekommen, hat er gezeigt, dass Carl Schmitt eigentlich nicht fähig ist, zwischen Bürgerkrieg und äußeren Krieg zu unterscheiden, ist das Terrain vorbereitet für einen Endschlag sozusagen. Und Endschlag ist nicht nur interessant, obwohl eigentlich ungerecht, kann man so sagen. Aber Derrida ist nicht immer sozusagen, er macht aus der Ungerechtigkeit, wie wir wissen, ein System. Und so nimmt er etwas, was man im Grunde nicht nehmen sollte, Er nimmt die Gefängnisaufzeichnungen von Carl Schmitt nach seiner Internierung durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und als er, glaube ich, ein paar Jahre oder drei Jahre im Gefängnis gesessen hat, und das hieß, glaube ich, Aufzeichnungen aus der Zelle oder in der Zelle oder so. Und beginnt er folgendermaßen zu zitieren. Da steht bei Carl Schmitt diese Aufzeichnung: Wer ist denn mein Feind? Und er fragt sich: Ist er sein Wächter, der ihn bewacht in diesem Gefängnis? Und er sagt: Nein, er kleidet und behaust mich sogar. Und er ist mir freundlich. Er kann nicht mein Feind sein. Wer ist dann sein Feind? Vielleicht ist er Feind, ja, nicht wahr? Für die Amerikaner, ja, wird gemeint. Und man sagt uns, die Vernichter müssen vernichtet werden. Aber so geht es nicht, weil dieses Vernichtungspotenzial ist bei jedem da. Und dann sagt er: Ich bin doch kein Theologe, der meint, das Böse müsse vernichtet werden, sondern ein Jurist. Und dann ironisiert sicherlich Derrida diese Aussage, weil er sagt, dass es nicht jemand anders ist als Carl Schmitt, der politische Theologie geschrieben hat und eben behauptet hat, dass zwischen Politik und Theologie kein Bruch entsteht. Nun sagt er: Ich bin aber eben kein Theologe, das Böse vernichten will. Ich überhaupt kein Theologe, der den Feind physisch vernichten will. Es ist auch ein Schritt zurück. Und es ist, warum sage ich, das ist ja ungerecht? Weil sicherlich die Schriften der 30er Jahre sind aus der Perspektive des Siegers geschrieben, der sich überlegt, ob er andere vernichten soll oder nicht. Und zum Schluss kommt leider ja. In dieser Situation sind jetzt Aufzeichnungen des Besiegten, der sich fragt, ob die Sieger ihn vernichten sollen oder nicht, und sagt lieber nicht. Ja. Das ist ja sicherlich eine völlig andere Position, die kann man schlecht vergleichen, auch auf einer philosophischen Ebene. Nur tut das Derrida mit einem gewissen Gewinn, ja, sicherlich, weil er folgenden Satz erfindet. Und wer kann mich wirklich, das ist der eigentlich dieses Zitat, auf diesem Zitat ist das ganze Buch aufgebaut. Deswegen ist es relevant. Also Zitat aus dieser Aufzeichnung von Carl Schmitt. Und wer kann mich wirklich, er sagt: Der Feind ist derjenige, der mich in Frage stellt. Das ist etwas, was man auch in Begriff des Politischen finden kann. Und da sagt er: Und wer kann mich wirklich in Frage stellen? Nur ich mich selbst. Oder mein Bruder. Das ist es. Der andere ist mein Bruder. Der andere weiß ich als mein Bruder und der Bruder weiß ich als mein Feind. Und dann sagt ja Derrida: Naja, also kommt ja eigentlich Carl Schmitt zu dem erwünschten Ergebnis. Nämlich, dass die Möglichkeit der Feindschaft und Freundschaft unter den Bedingungen, unter Standardbedingungen der Moderne, sind überhaupt möglich nur unter der Voraussetzung der allgemeinen Brüderlichkeit. Also erst wenn ich die Menschen als Menschen setze, durch ihre gemeinsame Genealogie mit mir, kann ich diese Menschen setzen als Freunde oder Feinde. Die Einheit der Brüderlichkeit ist ja die Folie, auf der die Unterscheidung zwischen Freund und Feind sich erst entfalten kann. Nur die genealogische Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit, nur die genealogische Gleichstellung der anderen und die Möglichkeit, ihre Möglichkeit für mich ein Doppelgänger zu spielen, gibt die Möglichkeit für mich, sie als Feinde und Freunde zu betrachten. Warum? Weil hegelianisch gesehen Der eigentliche Widerspruch ist der Widerspruch des Geistes zu sich selbst, ja? Die Subjektivität zu sich selbst. Das heißt, der eigentliche Bruch, die eigentliche Feindschaft, die eigentliche Opposition entsteht nur in dem Selbstkampf der Subjektivität. In der Selbstüberwindung, in der Selbstnegation, in der Negation der Negation. Es ist das Subjekt, es gibt, das bin ich, das mich selbst bekämpft und in mir selbst kämpft. Ich kann diesen Selbstkampf auf die anderen und dann projizieren, wenn ich eine substanzielle Einheit zwischen mir und der anderen sehe. Ich projiziere auf sie meine Freundschaft zu mir selbst, dann sind sie meine Freunde. Oder ich projiziere auf sie die Feindschaft zu mir selbst, dann sind sie meine Feinde. Aber diese Möglichkeit ist nur deswegen überhaupt gegeben zu einer solchen Projektion, dass ich davon ausgehe, dass die anderen Menschen Menschen wie ich sind. Das heißt meine Brüder. Und eben das ist falsch. Die Dekonstruktion besteht darin, dass Derrida zu zeigen versucht, dass es ein gewisser Substantialismus, humanistischer Substantialismus, überhaupt zur Möglichkeit der Feindschaft führen kann. Wenn der andere dermaßen anders ist, dass ich nicht mehr fähig bin, auf ihn mich selbst zu projizieren, habe ich zu ihm auch keine Feindschaft, allerdings auch keine Freundschaft. Das heißt, die Anerkennung, die wirkliche Anerkennung der Andersartigkeit des anderen, führt zur Unmöglichkeit einer Feindschaft zu ihm. Etwas, was auch von Anfang an in Bezug auf Nietzsche sagt. Das Einzige, was mich mit dem anderen, der absolut anders ist, verbinden kann, das ist die Philosophie. Das werde ich ja dann später, sagt er später. Das heißt, diese rein philosophische Philia. Aber die Feindschaft ist unmöglich. Die Feindschaft ist etwas zu Intimes, zu Emotionales, zu Verwandtschaftliches, dass ich so etwas wie eine Feindschaft zu den Menschen führen kann, die keine Brüder sind. Und die anderen Menschen sind mir keine Brüder. Unter Umständen sind die Juden und Griechen keine Brüder. Und das ist ja auch eine nicht interessante Passage bei Derrida, die eigentlich ein grelles Licht, ja, sozusagen, wirft auf das ganze Geschehen. Er sagt nämlich, dass auf jeden Fall Juden und Griechen, also Juden und Arier, sind auf keinen Fall Brüder. Und deswegen kann auch unter ihnen keine Feindschaft entstehen. Das zeigt schon sich dadurch, dass sie unterschiedlichen genealogischen Ursprung haben. Die einen kommen von Adam und Eva und andere aus vielen anderen Quellen. Aber vor allem, sie sind nicht Brüder, weil sie keinen gemeinsamen Vater haben. Und zwar aus dem Grund, dass die griechische Familie ist eine ähnliche, das heißt Familie Fini, und die jüdische die Familie Amphini. Und zwar dadurch, dass die Griechen sich tatsächlich durch die Geburt definieren, die Juden aber durch die Außerweltheit. Und wenn man auch durch die Außerweltheit, durch den Gott. Und wenn die Griechen ähnlich und als Ähnliche geboren sind, sind die Juden vom unendlichen Gott unendlich und in unendliche Zahl ausgewählt. Es sind zwei unterschiedliche Familien, die in keinem brüderlichen Verhältnis zueinander stehen und in diesem Sinne nur philosophisch vereint werden können, allerdings nicht durch den Kampf. Der Kampf zwischen ihnen macht keinen Sinn. Der Kampf kann innerhalb einer Familie stattfinden, wie Kain und Abel, das ist die biblische Familie, oder es gibt auch griechische Beispiele, aber nicht unter Familien. Und so gerade die Idee der Feindschaft zwischen Juden und Arier ist absurd. Weil sie nicht die gleichen Menschen sind, nicht die Brüder sind, nicht im Sinne des Humanismus gleich sind. Und das ist ja umso interessanter, als im Grunde noch ein bisschen früher Derrida sicherlich den Griechen und der arischen Republiken der Moderne, der arischen Demokratie in der Moderne unterstellt, dass sie im Grunde auch genealogisch nicht im Sinne der Begriff der Geburt entstanden sind, sondern durch das Gesetz auserwählt. Das heißt, in einem gewissen Sinne sind sozusagen die arischen Republiken wie auch die Griechen nicht so klar über ihren eigenen Ursprung, wie es sein sollte. Sie glauben an ihre Natürlichkeit, die ist aber nicht da. Und so kommt er zu dem Schluss, im Grunde zerfällt jede Genealogie, sei es eine göttliche, sei es eine irdische, entzweit sich von Anfang an, dass wir eigentlich nicht wissen können, woher wir kommen. Und diese zuschreibende Genealogie ist konventionell, willkürlich Teil eines Gesetzes und kann auf keine Natur begründet werden, durch keine Natur begründet werden und hat nichts Faktisches in sich. Das ist eine reine Konvention, die die Menschen verbindet, letztendlich auf beiden Seiten, aber auch miteinander, die bis zu einem Individuum zerfahren und nicht miteinander zu tun haben. Nun sagt er am Ende seiner Behandlung von Carl Schmitt, dass eigentlich dieses Zitat über den Feind der Frage ist und so weiter, das kommt von einem Gedicht von Theodor Däubler, der Lieblingsdichter war von Carl Schmitt. Und die Zeile ließ sich: Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Das wiederum ein unformulierter Text aus Art Nietzsche ist. Und ganz am Ende macht er etwas, was ein bisschen zu präzise ist, um das auf der einen Seite zu präzise ist, um das wiederholen zu wollen. Also so ein typischer Derrida ab und zu sich erinnert, dass er eigentlich immer wollte, wie Blanchot zu schreiben. Und das ist eben so ein Punkt. Allerdings eine Bemerkung ist nicht ohne Sinn, nämlich er meint, dass die besondere Vorliebe von Carl Schmitt für die gereimten Gedichte letztendlich sein Schicksal, sein politisches Schicksal bestimmt hat, weil das Nationale, die Brüderlichkeit, die sozusagen die Verwandtschaft, auch die Schwesterlichkeit und das alles und die Filia und der Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Fremden, ist eine Art Echo oder ist eine Art Reim. Sozusagen das, was in einer Sprache sich reimt, reimt sich in anderer Sprache nicht, auch wenn es in sich übertragen ist. Das heißt, der Reim als eine Verwandtschaft jenseits des Sinns, ja, ist sozusagen die Substanz des Nationalen. Das ist das, was sozusagen die Entsprechung, die auf der einen Seite das Nationale als solche bestimmt, auf der anderen Seite dekonstruiert, weil sie zeigt, dass wir als souveräne Subjekte über diese Entsprechung nicht sprechen können und nicht entscheiden können, weil diese Entsprechung jenseits 1497 entfaltet. Nun, am Ende, also der Punkt ist klar. Der Punkt ist, dass der Derrida versucht, einen völlig anderen Weg zu gehen, ist für ein typisches, ein anderer Weg mit Neutralität. Er sagt ihm, und in Bezug auf die Philosophien, dass das Verhältnis der Neutralität ist gerade das Verhältnis zum radikal Anderen. Dass der Begriff der Andersheit und des Anderen bei Carl Schmitt nicht radikal gedacht wird, deswegen mit einem zu großen humanistischen Inhalt belastet. Und das führt eben zu all diesen Konflikten, Feindschaften, Spannungen und so weiter. Zu einem genuin Anderen, zu einem Anderen, der nicht unser Bruder ist und nicht unser Bruder sein kann, und nur dieser Andere ist der genuin Andere, diesem Anderen haben wir keine Feindschaften, können wir keine Feindschaft empfinden. Der Punkt ist nicht, dass wir mit anderen Brüder sind, deswegen sollen sie den Anderen nicht töten. Denn, dass andere für uns Brüder sind, ist eben der Grund, sie zu töten. Ja? Wie die Geschichte es zeigt, auch Abel und Kain Geschichte zeigt. Das eigentliche Kampf ist der Bruderkampf. Sondern umgekehrt, die Gleichgültigkeit, die Unmöglichkeit einer emotionalen Beziehung zum Anderen, als radikal Anderen und in unserer modernen Situation, die sich unter dem Gesetz stellt, was heißt, meinetwegen, biblische Außerweltheit. Ja, weil biblische Außerweltheit besteht in nichts anderem, als darin, dass der Jude ist derjenige, der sich unter das Gesetz stellt, unabhängig davon, wie er geboren ist. Dass der unter das Gesetz stellt und bereit ist, diesem Gesetz sozusagen zu unterwerfen, und das ist das Prinzip der modernen Demokratie und auch das Prinzip der Platonischen Republik schon gewesen, dass dieser andere durch diese Unterwerfung, durch das Gesetz, keineswegs unser Nächster geworden ist, keineswegs unser Bruder geworden ist, sondern die Möglichkeit einer emotionalen Beziehung und wenn einer, dann eben viele, ja, der Terrorwerbung zum Beispiel, zu ihm ist nur eine Chance, ist immer ein Problem, bietet sich an, aber nicht als eine Realität und eine Praktizität, sondern als eine Hoffnung jenseits der Hoffnung oder eben eine Gemeinschaft jenseits aller Gemeinsamkeiten. Und wenn wir die Philosophie als eine Hoffnung jenseits der Hoffnung und Gemeinsamkeit und Gemeinschaft jenseits aller Gemeinsamkeiten definieren, dann ist für den Bürger des modernen Staates die einzige Ausweg ist die Philosophie. Weil praktiziert hat keine Philosophie, hat er zu anderen gar keine Beziehung. Alle anderen Beziehungen sind illusionär. Führen sie zu einem oder anderen Zahnarzt. Okay, damit bin ich fertig. Thank you.